Brigitte, du berichtest als Gerichtsreporterin ja immer wieder über Sexarbeit. Wir haben auch im Podcast schon ein paar Fälle besprochen. Was ist es, was dich immer wieder zu diesem Thema bringt?
Ich habe meine Doktorarbeit über Sexarbeit geschrieben, schon sehr lange her, vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Aber was mich an dem Thema hält, ist eigentlich vor allem eins, dass ich Frauen kenne, die in der Sexarbeit tätig sind, dass ich regelmäßig Gespräche führe mit Sexarbeiterinnen und dass ich unglaublich beeindruckt bin, wie die Frauen ihr Leben meistern. Und ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Leuten in der Schweiz, die einfach wissen, wie vielseitig und heterogen die Gruppe der Sexarbeiterinnen ist, dass man die nicht einfach so über einen Kamm scheren kann. Und dass es sich lohnt, einfach mal mit ihnen das Gespräch zu führen.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Hürlimann. Hallo Brigitte. Bevor wir anfangen, müssen wir noch etwas Kleines korrigieren von der letzten Folge. Wir haben ja über das Einmaleins von der Strafe geredet und haben ausgerechnet einen Zahlenfehler drin gehabt. Es geht um den maximalen Tagessatz, also wie hoch Geldstrafe angesetzt werden kann. Und wir haben dann gesagt, die liegen höchstens bei 30'000 Franken. Richtig ist aber...
3'000 Franken, aber ich bin immer noch der Meinung, 1-0 mehr oder weniger, das hat für mich leider nicht so eine grosse Bedeutung. Aber es ist falsch und ein Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht und ich habe gedacht, wieder typisch. Und es ist auch ein bisschen fast lustig, Boas, weil wir haben ja zum Einstieg von diesem Podcast darüber geredet, dass ich nicht gut mit Zahlen umgehen kann, dass ich kein Zahlenverständnis habe. Und schwupps, was passiert? Ich nenne es null zu viel in dieser Folge. Es ist mir sehr unangenehm und ich bin froh, dass wir darauf aufmerksam gemacht worden sind.
Jetzt haben wir das richtig gestellt. Super. Strafgesetzbuch definiert, für welche Taten eine Geldstrafe und für welche Freiheitsstrafe in Frage kommt. Das Delikt, das wir heute besprechen, das ist gewerbsmässiger Menschenhandel. Da sagt das Strafgesetzbuch, die Mindeststrafe ist eine Freiheitsstrafe, nicht unter einem Jahr. Also es ist ein schweres Delikt. Man startet aber nicht mit dem Beschuldigten, sondern mit der Zeugin in dem Fall, die vor Gericht ausgesagt hat. Wer ist das, Brigitte?
Ja, geben wir ihr doch einen Namen. Es ist eine junge Frau. Wir nennen sie jetzt in dem Podcast Maria Petrova. Sie wächst in Bulgarien auf unter sehr ärmlichen Verhältnissen, geht dort in die Schule und lehrt, wo sie noch minderjährig ist, also knapp unter 18 Jahre alt, lehrt sie einen Mann kennen und verliebt sich in den Mann. Und der Mann hat dann eine Idee. Er sagt ihr, komm, Maria Petrova, lass uns doch eine gemeinsame Zukunft planen, eine schönere Zukunft, eine bessere Zukunft. Wir steigen in ein Auto und fahren auf Deutschland. Und dort musst du dich nur ein paar wenige Monate prostituieren. Dann wirst du viel Geld verdienen und wir können uns zusammen eine schöne Zukunft aufbauen. Und Maria Petrova hat sich auf die Idee eingelassen und ist tatsächlich mit ihrem Freund auf Deutschland gefahren.
Also sie war einverstanden mit dem Vorschlag?
Sie war einverstanden mit dieser Idee und man muss betonen, dass sie sich vorher ihrem Heimatland nie prostituiert hat. Also sie hat sich dort für sie auf eine komplette neue Idee eingelassen.
Mhm. Sie reist nachher auf Deutschland, angeblich für eine kurze Zeit, schnelles Geld. Rausgekommen ist es anders, oder?
Es ist komplett anders rausgekommen. Und was man später erfahren hat am Prozess, ist, dass es gerade mehrere junge Leute gewesen sind, die in ein Auto gestiegen sind. Also ein paar Frauen und ein paar Männer. Und die Arbeitsteilung war völlig klar gewesen. Also der Plan war, dass die jungen Frauen in ein Bordell gesteckt werden, wo sie möglichst schnell, möglichst viel Geld sollen verdienen, wo sie mit ihren Freunden selbstverständlich teilen. Das ist jetzt in der freundlichen Ausdrücke. Eigentlich ist es in der Regel so, dass sie alles Geld ihren Freunden und Liebhabern abgeben. Und die Herren, die da mitgereist sind, die haben keine andere Aufgabe als ja, ihre Freundinnen zu überwachen, zu schauen, dass sie genug arbeiten, sie in irgendwelchen Bordellen unterzubringen und sich sonst ein schönes Leben machen und das Geld abkassieren. Und so ist das auch passiert im Fall von der Maria Petrova.
Also es ist in ein Bordell gekommen, ein Ort, wo wahrscheinlich in den meisten Fällen Frauen eigentlich selbstständig arbeiten und dort sexuelle Dienstleistungen anbieten. Wie ist denn das gelaufen in diesem Bordell?
Also sie hat ja nie behauptet, dass sie unfreiwillig dort ist. Das hat sie auch später nie gesagt. Sie ist oft von ihrem damaligen Freund dorthin geführt worden. Und in diesem Bordell haben auch andere bulgarische Frauen gearbeitet, die zum Clan von ihrem Freund, Anführungs- und Schlusszeichen, gehört haben. Und diese bulgarischen Frauen haben sie dann in die Sexarbeit eingeführt. Das hat sie beschrieben. Und sie hat auch ganz eindrücklich geschildert, dass es ein sehr grosses Bordell war, so ein muffiges Gebäude mit sehr viel nackte und halbnackte Frauen, die dort gearbeitet haben, und dass ihr das Ganze Angst gemacht hat, die Umgebung. Aber sie hat auch immer wieder betont, ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Ich habe gewusst, ich werde mich das erste Mal in meinem Leben prostituieren. Aber wie denn die konkreten Umstände gewesen sind für die Sexarbeit, das hat sie doch sehr, ja, sehr überrascht und auch sehr unangenehm berührt. Aber sie hat die Arbeit aufgenommen und hat ihrem Freund das Geld abgeliefert.
Ist zu dem Zeitpunkt schon eine Straftat passiert? Also sie kommt freiwillig auf Deutschland, gibt das Geld ab. Ist das Zuhälterei?
Das ist eben sehr heikel. Ich würde jetzt mal sagen, so wie ihre damaligen Freunde, wir müssen dann ja nachher darüber reden, dass der damalige Freund zu ihren Anfangszeiten, ja, der ist ja nicht lang geblieben, aber egal. Er hat sie überredet, mit ihm auf Deutschland zu reisen, in ein Land, wo sie noch nie war. Die Frau, eben knapp 18-jährig, war noch nie im Ausland, hat keine Fremdsprache können, hat eine schlechte Schulausbildung, kommt aus ärmsten Verhältnissen. Da kann man im Strafrecht davon reden, ist sie sich bewusst gewesen, auf was sie sich einlässt. Und da kommen wir schon im Bereich vom Menschenhandel. Aber Menschenhandel ist immer extrem schwierig zu beweisen, weil wir dürfen dann nicht vergessen, dass es auch der Wille sein kann von jungen Frauen, dass sie sich aus dieser Misere befreien und sich dann halt für die Sexarbeit entscheiden. Also, man darf nicht auf pauschal und vorstellen per se sagen, es ist Menschenhandel. Das muss man sehr genau anschauen. Es sind sehr subtile Abgrenzungen und es ist auch schwer zu beweisen. Also, es gibt kaum einen Mann, der sagt, ja, ich habe die Frau gehandelt. Das heisst, man muss ihm das hieb- und stichfest können nachweisen.
Über die Beweislage und Definition reden wir nachher noch genauer. Wir bleiben jetzt mal bei der Frau Petrova. Wie ist ihre Geschichte weitergegangen? Du hast schon angetönt, ihren Freund ist nicht lange dabei geblieben.
Ja, das ist leider ein Klassiker. Das habe ich oft erlebt in diesen Geschichten. Der damalige Freund, den sie überredet hat, mit ihm auf Deutschland zu kommen, der ist schnell abgelöst worden von einem weiteren Landsmann, auch ein Bulgar. Das war ein Familienmitglied, ein Cousin von dem damaligen Freund. Ich vermute, der hat ihn gesehen, wie die junge Maria Petrova gut geschafft hat, viel Geld verdient hat und hat beschlossen, dass er jetzt die Funktion übernimmt, dass er der neue Zuhälter will werden von der Frau Petrova und hat seinen Cousin einfach wieder heimgeschickt. Hat ihm gesagt, du, ich übernehme jetzt das, ich übernehme deine Freundin, du gehst jetzt heim. Und von dem Moment an und für die kommenden 10 Jahre ist der neue Mann der Zuhälter von der Maria Petrova geworden und hat auch dafür gesorgt, dass sie verschoben wird von Bordell zu Bordell und auch von Land zu Land.
Also sie ist irgendwann dann auch in die Schweiz gekommen. Wie würdest du die Beziehung beschreiben, wo sie hatten?
Ja, das Traurige an der ganzen Sache ist, dass beide sagen, auch Frau Petrova, dass es auch eine Liebesbeziehung war. Die junge Frau hat sich unglaublich Hoffnung gemacht, dass sie mit ihrem neuen Freund zusammen wirklich eine schöne Zukunft haben kann. Das hat er ihr auch vorgegaukelt und immer davon geredet. Und sie ist richtig an dem Mann gehangen, emotional. Und hat wollen viel arbeiten, hat wollen, dass er glücklich ist und hat sich immer ausgemalt, wie sie dann irgendwann zurück in Bulgarien, sie können ein Haus bauen oder kaufen, wie sie können eine Familie haben, wie sie ein ganzes normales, glückliches, erfülltes Leben werden führen. Was gemein ist, das muss man jetzt schon erwähnen, dass der neue Freund, ihr neuer Zuhälter, schon längst verheiratet war. Er hatte 3 Kinder gehabt und hat mit dem Geld, das seine Freundin in deutschen, französischen und Schweizer Bordellen verdient hat, einfach sich ein luxuriöses Leben geleistet. Für sich und für seine ganze Familie.
Mhm. Es ist nicht bei dem geblieben. Also er hat nicht nur die Liebesbeziehung, ich würde jetzt sagen, vorgegaukelt. Er ist auch handgreiflich geworden.
Ja, er ist handgreiflich geworden, wie das Zuhälter so oft machen. Es ist eine unglaublich perfide Masche und es ist fast nicht auszuhalten, wenn man das gehört. Also er hat sie zur Arbeit angetrieben, er hat sie überwacht, ja, und das stimmt, er ist zum Teil auch handgreiflich geworden. Er hat die Frau bei Schnee, Kälte und Regen auf einen Strassenstrich geschickt. Er hat ihre Vorgaben gemacht, wie viel sie Minimum müsse verdienen. Er hat sie bedroht, er hat ihr auch gedroht, wenn du aufhörst oder wenn du mich verlässt, dann tue ich dich schwer verletzen, deine ganze Familie wird schwer verletzt und er hat ihr auch immer eingeredet, dass sie ohne ihn nichts ist, verloren ist, sich nicht zurechtfinden wird. Also er war ihr Ausbeuter gewesen, er hat profitiert und er hat ihren schwächen Zustand wirklich kaltblütig ausgenutzt.
Die erste Station war Deutschland, du hast gesagt, süddeutscher Raum. Wo sind sie nachher in die Schweiz gekommen?
Sie sind schlussendlich in Zürich gelandet und da im Langstrassenquartier. Da hat sie vor allem in verschiedenen einschlägigen Hotels gearbeitet. Und ich habe mir manchmal überlegt, weil wir von der Republik, wir sind ja auch im Langstrassenquartier und wir haben unsere Redaktion da. Und wir sehen die Frauen, die auf der Strasse stehen und nach Kunden suchen. Und bis heute laufe ich durch die Strasse und überlege mir, ob wir echt Maria Petrova mal angetroffen haben. Sie hat 2,5 Jahre lang da in der Schweiz gearbeitet und hat sehr gut verdient. Das hat sie ja gesagt vor Gericht. Aber sie hat auch weiterhin, wo sie da war, praktisch jeden Franken ihrem Zuhälter abgegeben.
Die Art und Weise, wie du jetzt erzählt hast, mit der ausnützenden Beziehung vom Zuhälter, ist das die Loverboy-Methode?
Ja, das nennt man so. Es ist eigentlich eine Mischung von Strategien, die die Männer anwenden. Sie spielen sich als Liebhaber auf, schwören die Liebe in allen Tönen, aber sie sind wirklich auch Aufpassen, bedrohen. Sie nutzen das ganze Spektrum von Möglichkeiten, wie man eine Person kann an sich binden und einschüchtern. Und das wechselt sich auch immer ab. Je nach Situation ist der Zuhälter ein liebevoller, fürsorglicher, zugewendeter Mensch und probiert, die Frau zu verwöhnen. Aber wenn sie es als nötig erachtet, wird nackte Gewalt angewendet. Und immer, immer mit einer grossen Portion drohen. Es ist wirklich eine Mischung, ganz ein gefährlicher Cocktail von allem.
Mhm. Und es sind ja Leute, die irgendwie aus der näheren Umgebung kommen. Jetzt auch in dem Fall der Mann, wo sie ursprünglich angeworben hat oder rekrutiert hat, die kommt aus dem gleichen Dorf sein. Also es sind Beziehungen, die irgendwie auch sowieso schon sehr nahe sind.
Das ist extrem heikel für die Frauen und das hindert auch oft, dass sie den Absprung schaffen oder dass ihnen wie gelingt, sich von diesen Männern zu lösen, weil das ist auch Teil von der Drohkulisse. Also die Zuhälter sagen ihnen dem genau, wir wissen, wo deine Eltern wohnen, wir wissen, wo deine Schwestern wohnen, wenn du nicht das machst, was wir von dir verlangen, dann wirst erstens du verletzt, du kommst dran, aber deine ganze Familie kommt dran. Und das höre ich mir immer wieder, wenn es Sexarbeiterinnen gibt, die es wagen, gegen ihre Zuhälter auszusagen. Das braucht unglaublich viel Mut. Und Maria Petrova hat den Mut gefunden, aber man kann es nicht genug betonen, sie hat 10 Jahre gebraucht. 10 Jahre, bis sie es geschafft hat, abzuspringen und aufzuhören, dem Zuhälter einfach das ganze Geld abzuliefern.
Mhm. Also von 18 bis 28, wenn man jetzt gerade schon darüber redet, wie ist ihr das denn eigentlich gelungen?
Das hat der Gerichtspräsident sie auch gefragt. Sie hätte dann sehr eine einfache Antwort gegeben. Sie hat gesagt, sie habe irgendeinmal realisiert, dass es so nicht weitergeht, dass sie das nicht wird überleben, wenn sie so weiter schafft, wie sie es in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Und dazu kommt, dass sie auch realisiert hat, dass der Zuhälter sie niemals wird heiraten, niemals eine Zukunft mit ihr planen, sondern dass er bei seiner Familie bleibt. Und der Richter hat auch gefragt, aber wieso haben sie 10 Jahre gebraucht für das? Und sie hat gesagt, sie hätte es einfach nicht geschafft vorher. Und ich muss sagen, ich bin froh und dankbar, dass sie es überhaupt geschafft hat. Also das kann man überhaupt nicht genug anerkennen, dass sie den Mut gefunden hat und sich dann auch noch an einem Strafverfahren gestellt hat.
Mhm. Du bist dort dabei gewesen, du hast sie dort gesehen bei dem Gerichtsverfahren gegen den Zuhälter, der beschuldigt worden ist, nicht nur, aber eben auch im gewerbsmässigen Menschenhandel. Was fällt alles unter den Begriff?
Ja, Menschenhandel ist immer so ein bisschen schwer zu beschreiben. Eigentlich ist es, wie es der Name sagt, der Mensch darf keinen eigenen Willen mehr haben. Er wird umgeschoben wie eine Ware. Menschenhändler verschieben die einfach dem, wo es gerade am lukrativsten ist. Und das findet übrigens nicht nur im Sexgewerbe statt. Das finde ich auch total wichtig. Menschenhandel gibt es auch in der Landwirtschaft, in der Haushaltshilfe, in der Gastronomie, auf der Baubranche. Das ist ein weltweites Phänomen. Wir kennen es in erster Linie aus dem Sexgewerbe. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass andere Branchen auch ganz stark davon betroffen sind. Das ist Menschenhandel und das ist sehr schwierig nachzuweisen. Das habe ich schon mal erwähnt. Also man muss am Menschenhändler nachweisen, dass er hat wollen profitieren von diesen Menschen und dass die Menschen, die jetzt wie in unserem Fall oft von Bordell zu Bordell geschoben werden, dass das nicht ihrem eigenen Willen entsprochen hat.
Mhm. Ob das in dem Fall gelungen ist, über das reden wir noch. Die Loverboy-Methode ist die eine. Es gibt ja noch andere Taktiken im Sexgewerbe, also dass Frauen vorgaukelt wird, sich hängen als Haushaltshilfe in der Schweiz oder als Coiffeuse. Und erst wenn Sachen sind, heisst dann plötzlich, sie haben wahnsinnig viele Schulden wegen dieser Reise, müssen das Geld zurückzahlen und landen dann so auch in der Abhängigkeit. Ich glaube, auch ein typisches Vorgehen.
Auch das kommt vor und ich habe das auch wiederum mutig gefunden von der Frau Petrova, dass sie von Anfang an gesagt hat, ich habe eingewilligt dafür, in die Sexarbeit zu gehen. Ich habe das zwar vorher nie gemacht, aber es war mein Wille gewesen. Ich habe zu dem Plan ja gesagt, dass sie hat nie davon erzählt, dass sie reingelegt worden ist, was ihren zukünftigen Job im Ausland betrifft. Aber was sie betont hat, und auch das ist ein Indiz für Menschenhandel, sie hat dann Situationen angetroffen, mit denen sie nicht gerechnet hat. Und auch das spricht für den Menschenhandel.
Mhm. Beschuldigt ist der Zuhälter nicht nur wegen Menschenhandel, sondern auch wegen Zuhälterei. Oder wie heisst es offiziell?
Ja, das ist so ein furchtbarer Name, wo man fast nicht über die Lippen bringt. Das heisst Förderung der Prostitution. Es ist wirklich unmöglich, wie das strafrechtlich umschrieben wird. Und Zuhälterei ist eigentlich die einfache Umschreibung. Es geht, wie man sich vorstellen kann, darum, dass jemand Sexarbeiterin, Frau eine Sexarbeiter, sie oft überwacht, ausnützt, bedroht, Anweisungen gibt, dass die Person, die in der Sexarbeit tätig ist, nicht aus freiem Willen arbeiten kann, nicht kann Kunden aussuchen, nicht sagen, wie viele Kunden, nicht sagen, was für Dienstleistungen das sie anbietet. Das sind alles so Elemente der Zuhälterei. Und das trifft auf unseren Mann, der sich hier in der Schweiz müssen verantworten musste, alles zu.
Mhm. Man hat gelernt, Definition ist schwierig, Beweisen ist schwierig. Wie ist es in diesem Fall gelaufen?
Ja, da ist es gelungen. einer von den wenigen Fällen, muss man sagen. Der Mann ist vom Bezirksgericht Zürich tatsächlich schuldig gesprochen worden wegen Menschenhandel und Förderung der Prostitution, sprich Zuhälterei, auch noch wegen Körperverletzung, weil er die Frau tatsächlich geschlagen hat. Und das ist nur gelungen, würde ich jetzt behaupten, wie sie auch bereit war, gegen ihn auszusagen, gegen ihren Peiniger auszusagen.
Er selber hat es nicht zugegeben, oder? Was hat er erzählt zu dieser ganzen Geschichte?
Nein, er hat einen Freispruch verlangt. Er hat gesagt, er sei so überrascht über die Aussagen von dieser Frau. Sie haben sich doch geliebt. Sie seien ein Paar. Sie sind zusammen gewesen. Sie haben ihm alles versprochen. Und er hätte gar nicht arbeiten müssen, weil seine Freundin hat immer gesagt, er soll jederzeit zu ihr kommen, wenn er Geld brauche. Sie hat auch gewusst, dass er ein Autonarr ist und hat ihm ein Auto gekauft.
Teure Auto.
Dass es ein Porsche war, hat er nicht erwähnt vor Gericht. Also quasi, sie hat doch das wollen. Sie hat das für uns beide gemacht. Und es ist um uns beide gegangen. Als er dann gefragt wurde, ist ja, ob er dann auch einen Beruf gehabt hat oder ob er dann auch ein bisschen Geld verdient hat, hat er ziemlich wortkarg etwas gesagt von im Sommer Wassermelonen verkaufen. Aber sorry, mit dem kann man sich nicht ein luxuriöses Leben für sich und seine Ehefrau und die drei Kinder leisten, Party feiern mit anderen Frauen und eben Porsche umfahren, was er alles gemacht hat. Das ist völlig sonnenklar. Das kommt alles aus dem Geld, das Maria Petrova in der Sexarbeit verdient hat.
Mhm. Sie hat ausgesagt vor Gericht. Wie ist das abgelaufen?
Das war eine sehr eindrückliche Verhandlung. Das werde ich nie vergessen. Und es war ein Prozesstag hier am Bezirksgericht Zürich, der eigentlich nur darin bestanden hat, dass das Gericht und nachher auch der Verteidiger Maria Petrova befragt haben. Die Frau musste 5 Stunden lang vor dem Bezirksgericht Zürich aussagen, was ihr passiert ist, zusammen mit ihrem angeblichen Freund und Zuhälter. Und ich weiss noch, dass sie am Anfang, ich weiss nicht wie lange, ob es 2 oder 3 Stunden war, ist sie noch gestanden und irgendwann ist sie so müde und erschöpft gewesen, dass sie darum gebeten hat, ob sie sich setzen darf. Und das ist ihr dann auch zugestanden worden.
Wie hat der Beschuldigte reagiert auf diese Aussage?
Das haben wir leider nicht können mitverfolgen, wobei es ist auch vernünftig und logisch. Maria Petrova hat darum gebeten, dass sie nicht muss im gleichen Raum sein wie ihre Peiniger und Ausnützer Zuhälter. Darum hat das Gericht das so arrangiert. In der Zeit, wo Maria Petrova befragt worden ist, ist der beschuldigte Mann in ein anderes Zimmer geführt worden. Er ist übrigens mit der Polizei gekommen, also er ist zum Zeitpunkt vom Prozess schon im Gefängnis gewesen. Und die Polizei hat ihn in einen Nebenraum geführt, wo er über Videoschaltung hat können mitverfolgen, was Maria Petrova sagt. Und nachher ist auch er befragt worden. Und dann hat man Maria Petrova aus dem Saal geführt und sie hat können in einem Nebenzimmer hören, was der Zuhälter sagt. Und das hat wirklich handfeste Gründe gehabt, warum das Gericht das so angeordnet hat. Weil Frau Petrova ganz klar und gerade am Anfang von ihrer Zeugenbefragung gesagt hat, dass sie selber bedroht worden ist von Familienangehörigen von ihrem Zuhälter per WhatsApp. Und fast noch schlimmer, dass am Abend vor der Verhandlung in Zürich ihr Vater in Bulgarien von unbekannten Männern zusammengeschlagen worden sei. Also sie hat die Betreuungssituation ganz eindrücklich geschildert.
Also versucht es einzuschüchtern.
Absolut, ja. Es ist darum gegangen, dass der Clan von dem Zuhälter ja mit allen Mitteln hat verhindert, dass sie Aussagen macht vor Gericht.
Also die Hürden sind wirklich gross, bis jemand überhaupt mal den Mut findet, zum Aussagen, diesen Bedrohungen, die es gibt, nicht einzuknicken. Was wäre passiert, wenn es Maria Petrova nicht geschafft hätte, zum Weg zu laufen?
Ja, die Chance, dass der Mann nie strafrechtlich belangt wurde, wäre riesig. Weil ohne Aussagen der Opfer kann das die Strafverfolgungsbehörde nur sehr selten wirklich nachweisen, dass Zuhälterei, Förderung der Prostitution stattgefunden und vor allem, dass der Menschenhandel stattgefunden hat. Also da braucht es wirklich die Aussagen von den Betroffenen. Und weil diese Aussagen so wichtig sind, das ist auch der Grund, warum sie vor Gericht nochmal vorgeladen werden und wirklich vor dem Gerichtsgremium nochmal detailliert müssen schildern, was passiert ist. Obwohl das Gericht stundenlange Einvernahmen schon kennt. Das sind zum Teil Videoeinvernahmen gewesen. Aber das Bundesgericht hat entschieden, dass wenn Urteilsspruch massgebend auf den Aussagen von Zeuginnen oder Auskunftspersonen basiert, dann muss sich das Gericht nochmal ein eigenes Bild machen. Und zwar in der Situation, wo der beschuldigte Mann sagt, das stimmt überhaupt nicht. Das ist alles total falsch. Ich will einen Freispruch. Das ist eine Liebesbeziehung. Also wenn du sagst, derart massiv auseinandergehen, muss das Gericht die Hauptbelastungszeugin selber nochmal anhören.
Mhm. Also kann man davon ausgehen, es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer.
Ja, absolut. Und es gibt wirklich viele Frauen, die das schlicht nicht wagen. Also die es nicht wagen, sich so einem langen, anstrengenden Strafverfahren auszusetzen, wo immer auch Gefahr mitschwingt, dass die Männer nicht verurteilt werden, weil man es ihnen einfach nicht kann, hieb- und stichfest nachweisen kann. Und mindestens so schlimm die Bedrohungssituation, dass sie befürchten müssen, dass Familienangehörige oder dann auch die freigesprochenen Männer ja, sie und die nächsten Angehörigen ganz ernsthaft bedroht.
In unserem konkreten Fall, wie ist er denn verurteilt worden und zu was?
Der Mann ist zu einer Freiheitsstrafe von 50 Monaten verurteilt worden.
Das sind...
Hast du das mal ausgerechnet, Boas? Ich wage mich nicht mehr ausrechnen.
Ich habe es ausgerechnet, es sind etwas mehr als 4 Jahre.
Ein bisschen über 4 Jahre, stimmt. Wohnen muss absitzen, das ist unbedingt. Mhm. Und dazu ist auch noch eine unbedingte Geldstrafe gekommen. Und was auch ganz wichtig ist, er hat eine Landesverweisung bekommen. Er darf 10 Jahre lang die Schweiz nicht betreten. Und, das muss man auch unbedingt erwähnen, er muss der Maria Petrova mehrere 10'000 Franken an Genugtuung zahlen.
Also das ist ein eher seltener Fall, wo so jemand wegen Menschenhandel verurteilt worden ist. Ich bin schnell nachschauen. In der Statistik letztes Jahr sind es 11 Menschen gewesen, die in der Schweiz verurteilt worden sind. Das sind auch noch ein bisschen mehr als in den Jahren vorher. Jetzt sind es mal 8 mal 7 Personen gewesen.
Das ist nach wie vor so, wie gesagt, das ist vor allem die Beweislage, die extrem schwierig ist. Und wichtig ist, dass man immer auch den betroffenen Menschen einen eigenen Willen zumuten grundsätzlich und sich nicht leichtfertig will über den Willen hinwegsetzen. Das ist so ein bisschen Krux für die Strafverfolgungsbehörden. Wirklich zu respektieren, sind die gegen ihren Willen gehandelt worden oder wie weit haben sie eingewilligt in das, was passiert ist und haben sie können wissen, auf was sie sich da eingelassen haben. Das ist sehr schwierig nachzuweisen. Was es deutlich mehr gibt an Verurteilungen, ist Zuhälterei, also die eben sogenannte Förderung der Prostitution. Das ist einfacher nachzuweisen. Und ich wäre jetzt in dem Fall von der Maria Petrova, ich wäre nur schon zufrieden gewesen, wenn er wegen Zuhälterei schuldig gesprochen wäre. Und auch das hätte eine harte Strafe gegeben, weil er doch 10 Jahre lang von ihr profitiert hat. Man hat nur schon aus den Jahren, wo sie in der Schweiz war, das sind etwa 2,5 Jahre gewesen, hat man herausgefunden, dass sie ihm mindestens 345'000 Franken geschickt hat. Und ich kann mich noch erinnern, wo sie, Frau Petrova, im Saal die Zahl gehört hat, hat sie sofort spontan gesagt, ja, aber das sei viel mehr gewesen, was sie ihm gezahlt hat, weil sie hat ihm oft Bargeld mitgegeben oder die Schwester von ihrem Zuhälter sie gekommen und hat Bargeld mitgenommen. Und das hat man alles in der Strafuntersuchung nicht können belegen. Also das ist nicht in die Anklageschrift eingeflossen. Aber das hat sie sehr spontan und nachvollziehbar im Gerichtssaal ergänzt.
Ist während der Gerichtsverhandlung eigentlich mal rausgekommen, was Maria Petrova heute macht?
Nein. Zum Glück nicht, muss ich sagen. Ich will es auch nicht wissen. Das soll auch niemand wissen. Ich hoffe, dass sie irgendwo in Sicherheit lebt. Ich weiß nicht, ob sie zurück nach Bulgarien gekehrt ist, was ein Risiko ist, weil ja, dann wissen natürlich die Familienangehörigen vom Zuhälter, wo sie ist. Aber so, wie ich sie erlebt habe vor Gericht, der Mut und die Entschlossenheit, glaube ich, sie hat sehr gute Chancen, nochmal ein neues Leben anzufangen. Sie hat Schreckliches durchgemacht, 10 Jahre lang, aber es war keine gebrochene Frau, die vor Gericht auftreten ist. Ich habe eine starke, willensstarke, entschlossene Frau erlebt und ich wünsche ihr das sehr und ich glaube, es besteht wirklich eine Chance, dass sie nochmal neu anfangen konnte nach diesen schlimmen Erlebnissen.
Das wünsche ich ihr auch. Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Qual, der Justizpodcast von der Republik. Abonnieren Sie den Podcast, leiten Sie ihn jemandem weiter, schreiben Sie eine Bewertung. Danke vielmals. Wir freuen uns auch über alle Rückmeldungen, die uns erreichen. Wir lesen alle. Schreiben Sie uns ruhig weiter E-Mails an audio@republik.ch oder noch besser eine Sprachnachricht. Die Nummer die steht im Episodenbeschreibung. Mein Name ist Boas Ruh. Ich freue mich, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.